So, hallo und herzlich willkommen zum Audioboo der Woche am Montag, den 1. August. Ja, ich habe euch mal wieder gefragt bei Twitter und bei Facebook, ob ihr Lust habt, beim Audioboo der Woche mitzumachen. Und da ich leider von Miss Samson letzte Woche den Themenvorschlag unterschlagen habe, nennen wir es mal so, nehme ich den einfach heute mit rein. Und zwar möchte die Miss Samson wissen, der Zeitplan einer Beziehung. Ab wann sollte man welche Schritte wagen? Gibt es einen gewissen Durchschnitt? Die Katze macht heute auch mal mit und möchte, dass ich zum Thema Einschlafstillen was sage. Die Dreibuben-Mami möchte passend, dass ich was zum Thema Ernährung, Familientisch, Bio oder worauf achtest du speziell was sage. Das Piepsen der Ehre fragt mich, warum die Banane gelb ist. Und die Felio-Mama möchte wissen, warum heißt es eigentlich 11 und 12 und nicht 1, 10, 2, 10 und so weiter? Da habe ich mir gedacht, ja, bin ich jetzt Wikipedia? Wiki Janna oder so? Und der Alex fragt, ob ich den Google-Übersetzer benutze und wenn ja, wie ich ihn finde. Gut, dann gehe ich jetzt mal eine Frage nach der anderen durch und hoffe, dass mir die Zeit nicht davon läuft. Ja, also zuerst zu Miss Samson. Der Zeitplan einer Beziehung. Ab wann sollte man welche Schritte wagen? Gibt es einen gewissen Durchschnitt? Also, eigentlich eine ganz interessante Frage. Ich habe mal so ein bisschen nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es keinen bestimmten Zeitplan einer Beziehung gibt. Ja, weil jede Beziehung ist anders. Jeder Mensch ist individuell verschieden. Und es gibt zum Beispiel Beziehungen, da lernen sich ein Pärchen kennen, die heiraten nach einem halben Jahr oder so wie wir nach einem Jahr und bekommen dann ein Kind und alles pipapo. Das wäre anderen viel zu früh, die sagen erstmal, ach nee, wir brauchen erstmal was Solides und hier eine Basis und weiß ich nicht und so. Müssen wir erstmal warten, erstmal 3 Jahre mindestens zusammen sein oder 5 Jahre, bis wir überhaupt heiraten. Und ja, die haben dann da schon eher so eine Struktur, sage ich mal. Wobei ich immer finde, wenn man sich selbst so Grenzen baut, ob das dann überhaupt Sinn macht. Weil man lebt ja dann eigentlich mehr so nach festen Bausteinen. Und das ist eigentlich nicht so mein Ding. Und wir haben eigentlich ganz spontan geheiratet und ich bekommen das eigentlich auch immer öfter mit. Und dass Leute nicht so viel nachdenken, sondern einfach mal was tun. Das begrüße ich eigentlich immer sehr. Ob es einen Durchschnitt gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mich damit auch noch nicht so beschäftigt. Ich weiß nur, dass es einen ziemlich hohen Scheidungsanteil, Durchschnitt, Prozentsatz, keine Ahnung, gibt. Was ich sehr traurig finde. Aber gut. Ich hoffe, das reicht erstmal dazu. Dann sagt die Katze Einschlafstillen. Vom Einschlafstillen bin ich ziemlich überzeugt. Was heißt, ich habe das fast am Stück, jetzt muss ich aufpassen, ich glaube 4 Jahre gemacht, Einschlafstillen. Alle beide Söhne 2 Jahre. Und das war immer die beste Sache. Die sind schnell eingeschlafen, die sind zufrieden eingeschlafen, mussten nicht schreien oder irgendwie vor allem nicht alleine sein. Die hatten die Nähe und das finde ich einfach, ich finde das einfach ultimativ für so ein Kind. Eigentlich sollte es das Normalste der Welt sein, aber viele lassen sich so von der Gesellschaft so ein bisschen was reinreden oder ein schlechtes Gewissen machen oder wie auch immer. Und das lasse ich mir nicht oder habe ich mir nicht machen lassen. Ich meine, mittlerweile stille ich nicht mehr. Mein Sohn, mein Kleinster ist jetzt 2,5, kommt nächste Woche in den Kindergarten. Von daher, nein, also Einschlafstillen begrüße ich und finde ich eine gute Sache. Wenn das Kind immer wieder aufwacht, immer wieder hinlegen, immer wieder Einschlafstillen. Also so habe ich das gemacht und wie gesagt, ich sehe da nur Vorteile drin. Gut, die Drei-Buben-Mami möchte zum Thema Ernährung wissen, Familientisch, Bio oder worauf ich halt speziell achte. Also soweit es geht natürlich Bio. Gerade für die kleinen Kinder finde ich das sehr wichtig. Und ja, also Familientisch, was willst du damit wissen? Also wir gucken schon, dass wir so wenig Fast Food, damit meine ich jetzt nicht unbedingt McDonald's und Burger King, geben. Wir essen das selber nicht und es tut uns gut. Also ich habe jetzt wieder eine große Umstellung gemacht. Ich habe jetzt komplett Kuhmilch aus unserem Speiseplan, beziehungsweise ich trinke sowieso keine Milch, der Kinder gestrichen. Man denkt immer, ja, ein Kind braucht Milch zum Müsli und weiß ich nicht. Und komplett bin ich jetzt dabei, auch Brot auszuschleichen. Ja, und das funktioniert gut. Am Anfang dachte ich so, oh Gott, was soll ich meinem Kind zum Frühstück geben? Es gibt so viele Alternativen, aber gut, da muss man sich erstmal eingehender dann halt auch damit befassen. Ja. Ansonsten ja, kriegen die auch zwischendurch mal einen Joghurt. Ja, so ist es jetzt nicht. Aber meistens Obst, Gemüse, mal einen Keks. Aber ja, und als sie klein waren, eher so diese Dinkelsachen, so Dinkelstangen und Fingerfood. Das fand ich auch immer eine gute Sache. Hat sich auch bis heute so gehalten. Ja, also wenn du dazu noch Fragen hast, kannst du gerne mich im Twitter nochmal anschreiben. Und dann können wir uns da gerne nochmal näher drüber unterhalten oder ich mache mal ein extra Audiobuch darüber. Weil jetzt kommt nämlich schon, ich ziehe jetzt mal die Frage von der Felio-Mama vor, weil ich die auch sehr interessant fand. Habe ich ein bisschen gegoogelt und die Frage war jetzt, warum heißt es eigentlich 11 und 12 und nicht 1, 10, 2, 10 und so weiter? Und dazu habe ich Folgendes gefunden. Das Zahlwort 11, doch bis zum 19. Jahrhundert auch Elif, stammt vom althochdeutschen Wort Einlif ab. Und dies wurde aus den Wurzeln 1 und Lif, also 1, ein, 1 und Lif heißt übrig gebildet und das bedeutet so viel wie Rest 1. Also es beschreibt den Rest, der bleibt, wenn man von 11 mit den Fingern 10 abgezählt hat. Ja. Und das Wort 11 ist halt auch, ist auch wie das Zahlwort 12 im Deutschen gebildet worden. Und die althochdeutsche Bildung zwelif mit der Bedeutung 2 bleibt übrig. Also, ne, wie bei 11, elif, 1 bleibt übrig. War es halt eben auch bei 12, 2 bleibt übrig, also 2 über 10. Zeigt, wie sich bei der Bildung der Zahlwörter das Dezimalsystem der Indogermanen mit einem zuvor maßgeblichen Duodezimalsystem vermischt hat. Die Wurzel lif ist auch mit dem heutigen Wort bleiben verwandt, das sich aus dem althochdeutschen biliban entwickelt hat. Also bleiben von biliban. Hört sich an wie so ein Ikea-Regal. Ja, ich werde das mal mit ins Blog bei mir schreiben, dann könnt ihr das einfach nochmal nachlesen. Harte Kost heute. Und zwar will jetzt auch noch der Robert wissen, warum die Banane gelb ist, das piepsende R. Und da habe ich auch mal ein bisschen im Internet nachgeforscht und habe da folgende Antwort gefunden, dass, also die Bananen sind gelb, weil, naja gut, erstmal allgemein, dass die Bananen eben von der Pflanzengattung einkeimblättrige Pflanzen sind und deren Färbung variiert eben von grün bis gelb und sie enthält einen Farbstoff namens Beta-Carotin, der die Frucht vor Infektionen schützt. Und daher kommt es eben, dass die Banane halt gelb wird, weil halt eben dieses Beta-Carotin die Frucht vor Infekten schützt. Und die Bananen werden an sogenannten Händen grün geerntet und dann verschifft. Wenn sie bei uns in den Handel gelangen, sind sie eben schon nachgereift und haben die Farbe von grün auf gelb gewechselt. Ja. Und soll sie da eben vor Infektionen schützen. Nochmal. Hier so, ne? Das ist schon mal eine interessante Sache, so die Natur. Ja. Ich finde es auch immer so interessant, was Piepsen R immer für Fragen fragt. Aber gerechtfertigt, auf jeden Fall, ja. Und der Alex fragt, ob ich den Google-Übersetzer benutze und wenn ja, wie ich ihn finde. Nein, ich benutze ihn nicht. Weil ich brauche ihn nicht. Ich bin ein Allround-Talent-Übersetzer. Nein, nee. Also wenn ich mal ein Wort nicht weiß oder so, dann gehe ich da auf dieses dict.leo.org. Ist eine coole Seite und gibt's auch fürs iPhone. Eine App. Also von daher. Ja, ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, Mensch, ich habe noch 4,5 Minuten. Hätte ich mich nicht so beeilen müssen. Meine Güte. Gut, dann kann ich euch schon mal sagen, ich hatte euch ja letzte Woche schon darauf hingewiesen, dass es bald auf meinem Blog, allerdings auf dem Stillblog, ein Gewinnspiel geben wird. Und das wird morgen online gehen. Und zwar würde ich dann an eurer Stelle vor allem die Frauen öfter mal gucken. Ich weiß noch nicht, wann ich es online stelle, um wie viel Uhr. Auf jeden Fall geht es morgen online. Und zwar wird es da insgesamt 4 hochwertige Produkte von Veleda zu gewinnen geben. Und ich benutze die selbst und bin da sehr zufrieden mit. Und ja, jetzt habe ich immer noch ein paar Minuten, dann kann ich euch noch erzählen, dass ich am 1. September, also am 31. August schon, nach Stuttgart fahre und mit dem Zug. Und dann von da aus am 1.8., also dann da im Hotel übernachte und dann von da aus am nächsten Tag dann nach Schwäbisch Gmünd fahre zu Veleda. Da gibt es dann wieder einen eintägigen Workshop, der von morgens irgendwann bis abends geht. Da wird es dann eben auch über die straffende und straffende und feuchtigkeitsspendende Gesichtspflege gehen. Das ist auch übrigens ein sehr interessantes Thema für Männer. Und ich werde auch an diesem Tag einen Live-Twitter-Stream, oder wie das heißt, laufen lassen. Also was heißt, ich werde da live twittern und euch mit den neuesten Informationen dann eben versorgen. Ja, soweit so gut. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Habe mich gefreut, dass ihr wieder reingehört habt. Und ich freue mich auch wieder auf nächsten Montag und hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und habt mir bis dahin wieder ein paar Themenvorschläge geschickt, über was ich dann wieder sprechen soll. Jo, bis bald. Tschüss.